Wir starten mit einer Auslegungsreihe zum ersten Thessalonicher Brief. So fängt Gemeinde fast immer an. Ein von Gott berufener Gemeindegründer, in Thessalonich war es Paulus, hier in Hamburg sind es verschiedene, fangen an zu predigen, haben ein kleines Team um sich herum und mit diesem kleinen Team gründen sie Gemeinde. Menschen kommen zum lebendigen Glauben, kommen dazu, schließen sich diesen Menschen an und die erste Gemeinde oder eine kleine Gemeinde, so damals in Thessalonich, so wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, oder hier in Hamburg oder an vielen Teilen dieser Welt entsteht. Aus diesen kleinen Anfängen wird im Regelfall etwas Größeres. Manche Gemeinden werden sehr groß, hunderte von Mitgliedern, manche Gemeinden bleiben klein. Manche Gemeinden, die Durchschnittsgemeinde in Deutschland, übrigens auch in Amerika und in anderen Ländern, hat so etwa 100 Mitglieder. Das ist so das Übliche so. Das ist so das, was überschaubar ist, wo Menschen zusammenkommen und wo Menschen dann ihren Glauben teilen, wo Menschen ihren Glauben leben, wo sie Ermutigung bekommen, vielleicht auch mal Ermahnung, wo man sich gegenseitig hilft, wo ein soziales Netz ausgespannt wird und wo Menschen dann den Blick bekommen auch für die anderen Menschen ihrer Umwelt und bieten ihnen das an, was diese Menschen in der Umwelt brauchen. Und das ist durchaus unterschiedlich. So wie wir das in dem kleinen Film eben sahen, kann es ein Café sein. Andere treffen sich in einem Kino. Andere haben eine Kneipe, wo sie Gläubige sammeln. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man die Formen wählt, um Gemeinde zu sein. Es gibt nicht die eine Form. Die heutigen Gemeinden haben vermehrt auch gar keine Gotteshäuser mehr. Sie treffen sich in öffentlichen Räumen und haben vielleicht eine kleine Wohnung gemietet. Das Hamburg-Projekt zum Beispiel macht das so. Und sind große, große Gemeinden geworden. Ich empfinde das als einen großen Segen, dass es viele verschiedene Formen von Gemeinde gibt. Nicht nur die eine. Und wenn wir uns jetzt mit dem Thessalonicher Brief beschäftigen, dann sehen wir eine lebendige Gemeinde, denn allen Gemeinden gemeinsam wiederum ist, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben. Und diese Grundlage ist in Jesus Christus und ist in seinem Wort. Wir möchten Gemeinde sein, wo Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist und wo die Bibel die Richtschnur des Glaubens ist, nach der wir uns ausrichten. So war das damals in den verschiedenen Gemeinden. Es gibt ja nicht nur die Gemeinde in Thessalonich, es gibt ja mehrere Gemeinden. Die Bibel stellt uns eine ganze Reihe von neutestamentlichen Gemeinden vor und alle Gemeinden waren unterschiedlich. Wenn wir zur Gemeinde nach Thessalonich kommen, dann befinden wir uns im Jahr circa 51 nach Christus. Die junge Gemeinde ist circa 2 bis 3 Jahre alt. Sie ist gegründet worden. Paulus und Silas mussten fliehen nach diesem Aufstand, der dort geschehen war. Die Gemeinde kam trotzdem gut ins Leben. Und Paulus hat die Gemeinde immer wieder auch betreut. Und er hat der jungen Gemeinde auch die Fragen, die sie bewegt haben, beantwortet. Und das hat er getan in Briefen. 2 Briefe sind uns überliefert. Der erste und der zweite Thessalonicher Brief. Steigen wir ein in diese Gemeinschaft. Geht das nicht? Oh, das muss ich auch anschalten, sonst läuft es nicht. Ne? Genau. Der Brief geht los. Diesen Brief schreiben Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. An euch, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört. Wir wünschen euch seine Gnade und seinen Frieden. Zuerst fällt auf, dass diese junge Gemeinde eine klare Zuordnung hat. Sie gehört Gott. Sie haben ihre Beziehung von Anfang an durch Jesus Christus in Gott festgemacht. Es ist nicht irgendwie eine religiöse Gruppe, die so ganz nebenbei das Alibi hat. Wir haben so was Christliches, aber wir haben eigentlich keine Ahnung, wovon wir reden. Aber wir sind ja was Christliches. Sondern sie haben eine klare Entscheidung getroffen. Wir wollen unser Leben Gott weihen. Wir haben Erlösung durch Jesus Christus persönlich erfahren. Und das soll in unserem Leben sich widerspiegeln. Das war von Anfang an die Grundlage dieser Gemeinde. Und ich habe heute manchmal den Eindruck, dass wir eine Aktionismusgemeinden werden. Viel Action, nicht verkehrt, bin ich auch nicht unbedingt dagegen. Aber wenn die Grundlage nicht mehr stimmt, dann wird's kritisch. Und die Grundlage ist nun einmal, Gemeinde Jesu Christi hat Jesus Christus im Zentrum. Er ist der Erlöser. Und wo Jesus Christus nicht mehr im Zentrum ist, frage ich ganz ernsthaft, ob das noch Kirche oder Gemeinde ist. Oder sollte man dann Religionsgemeinschaft sagen? Merkt ihr, an dem Punkt sehen wir schon mal etwas ganz Wesentliches. Nicht? An euch, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört. Ich wünsche euch Gnade und Frieden. Was gibt es Schöneres, als Frieden zu haben im Leben? Wie bekomme ich Frieden? Indem ich eine persönliche Beziehung zu Gott habe durch Jesus Christus, bekomme ich Frieden. Frieden in meinem Herzen, Frieden in meiner Umwelt, Frieden in meinen Beziehungen, weil Gott mir hilft, diesen Frieden tatsächlich auch zu bekommen. Und er wünscht uns Gnade. Gnade ist für mich das wichtigste Wort in der Bibel. Weil Gnade ist ein Geschenk, was Gott uns macht. Ich habe kein Recht auf Gnade. Hätte ich das, gäbe es keine Gnade. Gnade ist etwas, was Gott mir schenkt. Ich, Jörg Hartung, habe eine Menge Fehler, mache Fehler, bin Sünder. Auch als Christ bleibe ich es, weil ich in meiner sündigen Natur lebe. Und ich bin angewiesen auf diese göttliche Gnade, die mich immer wieder vor Gott richtig macht, richtig stellt, zurechtrückt. Jesus Christus kann mich ertragen, so wie ich bin, weil Gott mir Gnade geschenkt hat. Und ich brauche diese Gnade auch noch im Alter von fast 60 Jahren. Und ich vermute mal, wenn ich 80 werde, werde ich sie auch noch brauchen. Ich weiß ja nicht, wie lange mich Gott auf dieser Welt lässt hier. Aber ich brauche sie. Gnade ist ganz wichtig. Und dann hat Paulus eine Eigenschaft, also alle Briefe außer dem Galaterbrief. Ja, der Galaterbrief, die Leute waren so ein bisschen auf Irrwegen und da kann man nicht danken, aber er fängt immer an, als zweites Gott zu danken für die jeweilige Gemeinde. Und das tut er hier auch. Wir sehen hier ein längeres Dankgebet. Und in diesem Dankgebet entdecke ich 5 ganz wesentliche Dinge, was die Gemeinde in Thessalonich auszeichnet und warum sie eine lebendige Gemeinde ist. Alleine, dass Paulus ständig dankt und betet, was muss dieser Mann für ein Gebetspensum jeden Tag absolviert haben, ist für mich enorm vorbildlich. Ich muss ehrlich gestehen, so viel Zeit nehme ich mir nicht. Aber Paulus hat das getan. Und ich entdecke 5 Elemente lebendigen Christseins in diesem Dankgebet. Der erste ist Glauben. Wir danken Gott, schreibt Paulus, immer wieder für euch und beten ständig für euch. Und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch sprechen, also im Gebet, denken wir an alles, was ihr im Glauben tut. An der Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt und an der Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unserem Herrn, hofft. Zuerst fällt der Beter Paulus auf. Er betet ständig. Ich glaube, von Paulus können wir lernen, ohne Unterlass zu beten. Und dann dankt er konkret für 3 Dinge. Er dankt Gott, dass es in der Gemeinde zu Thessalonich Glauben gibt, Liebe und Geduld in der Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn. Glaube ist eine bewusste Entscheidung. Glaube bedeutet nichts anderes, als ich habe mein Leben Gott durch Jesus Christus anvertraut. Glaube heißt in der Bibel nicht, ich glaube, morgen regnet es. Sondern Glaube hat immer etwas mit einem felsenfesten Wissen zu tun. Ja, ich weiß, dass ich zu Gott gehöre, durch Jesus Christus. Glaube hat was mit meiner Lebensexistenzgrundlage zu tun. Darin lebe ich. Der Glaube ist für mich das Wichtigste, was es gibt. Ich lebe unglaublich gern. Ich habe ganz, ganz viel Spaß am Leben. Und ich genieße mein Leben jeden Tag neu. Aber die Grundlage ist nicht der Lebensgenuss, sondern die Grundlage ist der Glaube. Nur weil es diesen Glauben gibt und weil ich auf diesem festen Fundament stehe, kann ich mein Leben so genießen und aus der Hand Gottes annehmen. Nicht? Und der zweite Bereich, die Liebe. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Christen nicht verkopft ihren Glauben leben. Ich kann ja ganz viel wissen. Es ist ja auch alles richtig. Ja, es gibt einen Gott. Ja, es gibt eine Erlösung. Ja, ich habe das persönlich angenommen. Ja, ich lese die Bibel, ich liebe sie und ich sage zu allem Ja. Vielleicht verstehe ich nicht alles, vielleicht habe ich auch hier und da ein paar theologische Fragen. Okay, die werden bleiben und wenn die eine beantwortet ist, kommt die nächste. Ich staune nicht schlecht, dass ich nach so vielen Jahren Pastor immer noch Fragen habe an die Bibel. Und immer noch nicht in manchen Fragen eine Antwort habe und mich immer noch nicht an Texte rantraue, sie zu predigen, weil ich sie noch nicht verstanden habe. Gibt's noch, in meinem Leben auch. Ist okay, kann ich mitleben. Aber wenn das im Kopf bleibt und nicht ins Herz wandert, dann haben wir einen orthodoxen Glauben, der den anderen sagt, wie er zu leben und zu denken hat, aber wir empfinden nichts dabei. Die Liebe ist der emotionale Faktor, der ganz, ganz dringend dazugehört. Gott kann mich, Jörg Hartung, aushalten, habe ich vorhin gesagt. Und es gibt durchaus Menschen, die lieben mich nicht, weil ich so merkwürdig bin. Und ich habe auch ein paar Merkwürdigkeiten. Kann ich mitleben. Aber wenn man jetzt anfängt, mich dafür platt zu machen, weil ich so merkwürdig bin, dann fehlt die Liebe. Und wenn wir das in den Gemeinden haben, dass wir einander platt machen, dann fehlt die Liebe. Dann können wir theologisch alles richtig gemacht haben. Und doch haben wir einen riesigen Fehler gemacht. Ich habe vor anderthalb Jahren eine Predigt gehalten, die war theologisch exzellent, erst aus meiner Sicht. Sie wurde auch nicht kritisiert. Aber es saßen dort Leute, die haben sich persönlich angegriffen gefühlt. Und die haben mir das auch gesagt, die waren richtig getroffen. Und zwar nicht vom Heiligen Geist, sondern von der Art und Weise, wie ich theologische Dinge gesagt habe. Was fehlte mir in dieser Predigt? Die Liebe. Die Liebe zum Menschen. Ich habe mich entschuldigen müssen dafür. Auch wenn es theologisch richtig war. Versteht ihr? Und das ist das, was die Thessalonicher drauf hatten, was Paulus hier entdeckt. Diese Gemeinde ist lebendig gewachsen. Und wir wachsen in einer Gemeinde nicht theologisch, sondern wir wachsen in einer Gemeinde in der Liebe. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir die besten Theologen sein, die wir alle sitzen. Wir werden uns die Augen auskratzen. Aufgrund unserer theologischen Überzeugung. Und wir werden keine lebendige Gemeinde werden. Lebendige Gemeinde werden wir ausschließlich nur in der gelebten Liebe. Und dann muss ich den anderen mit seinem Denken, vielleicht auch mit seinem Handeln, was sich gegen meine theologische Überzeugung sträubt, auch einmal aushalten können, weil Gott ihn auch aushält. Oder sie. Und dann entdecken wir als drittes neben dem Glauben, Glaube, Liebe und diese Hoffnung. Das sind ja so diese drei Dinge, nicht, die ganz wesentlich sind. Diese lebendige Hoffnung, da gehen wir gleich noch näher drauf ein, weil das noch ein eigener Bereich ist. Ein zweites dazu. Ach, hier kommt nochmal der Text. Ein zweites dazu. Das ist Glaubensgewissheit. Auch das ist ganz wichtig für eine lebendige Gemeinde. Wir lesen, wir wissen, liebe Brüder, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Kennt und wisst ihr euch alle als ein von Gott geliebtes Kind? Könnt ihr abends ins Bett gehen in dem Wissen, ich bin ein von Gott geliebtes Kind, so wie ich bin? Gott ist mit mir zufrieden. Gott hält mich aus. Gott liebt mich. Wir haben 6 Kinder großgezogen. Und es gehörte oft zu meinem Teil, dass ich abends Kinder ins Bett gebracht habe. Und ich habe sie ins Bett gebracht, ich habe ihnen noch gesagt, wir haben euch lieb und wir, ja, so wie Eltern das mit ihren Kindern machen. Wir haben eine Geschichte gelesen, wir haben noch ihre Fragen beantwortet, haben übers Gesichtchen gestreichelt und gebetet noch mit den Kindern. Und dann sind sie ganz friedlich eingeschlagen. Was wussten die Kinder? Papa und Mami haben mich lieb. Und ich kann jederzeit zu Papi und Mami kommen. Wenn ich heute Nacht aufwache, kein Problem, taps, 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 taps ins Bett der Eltern, dann schlafe ich in Ruhe weiter. Mit diesem kleinen kindlichen Verhalten, das macht aber so viel deutlich. Es zeigt mir auch etwas, wie der Papi im Himmel mit uns umgeht. Und wir haben das so oft vergessen. Wir meinen so oft, wir müssen was leisten für Gott. Nein, wir dürfen erst mal sein. Von Gott geliebt. Und wenn ich das tief in meinem Herzen weiß, dann weiß ich auch, wenn ich heute Nacht die Augen zumachen sollte, wenn Gott mich abruft, wo ich hingehe. Ich gehe in seine Ewigkeit. Und ich wünsche mir, dass wir diese Glaubenszuversicht, diese Gewissheit haben. Ich weiß, dass manche kirchliche Gemeinden das ablehnen. Es gibt keine Heilsgewissheit, weil die Kirche darüber entscheidet, wer ins Heil kommt und wer nicht. Und da sage ich Nein zu. Weil die Bibel es mir ganz anders sagt. Ja? Es gibt so viel zweifelnde Christen, hin und her getrieben durch ihr Leben, durch ihre Problematiken und so weiter. Liebe Leute, legt diesen Zweifel ab. Ihr seid in der Hand Gottes sicher und geborgen. Nichts kann euch aus dieser Hand reißen. Und wenn es morgen wieder zur Schule geht und du hast Angst vor der Schule, macht nichts. Du darfst wissen, du bist in Gottes Hand geborgen. Und wenn du morgen auf dem Arbeitsplatz gehst und du weißt genau, es gibt den Stress mit XY, macht nichts. Du bist sicher und geborgen in Gottes Hand. Und in der jeweiligen Situation wird Gott dir die Gnade und Kraft geben, mit der Situation auch so umgehen zu können, dass daraus Segen für dich persönlich, aber auch Segen für andere erwächst. Da dürfen wir unserem Gott vertrauen und er wird uns an diesem Punkt dann auch führen. Ja? Die Thessalonicher wussten sich von Gott gebraucht. Sie wussten, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt. Und sie haben erlebt, wie Gott Dinge verändert, gewaltig verändert. Und das hat ihren Glauben ganz, ganz stark gemacht. Ein ganz wesentliches Kennzeichen lebendiger Gemeinde ist, dass es in ihr Christen gibt mit einem starken Glauben und einer klaren Heilsgewissheit. Eine weitere Aussage. Was entdecke ich noch? Was ist ein Kennzeichen lebendigen Christseins? Sie vertrauen dem Wort Gottes. Sie vertrauen der Bibel. Damals müssen wir sagen, es gab ja, wir haben ja heute einen Vorteil im Verhältnis zu den Christen damals. Wir haben einen riesigen Vorteil. Wir haben heute das ganze Neue Testament vor uns liegen. 27 einzelne Schriften. Damals gab es das noch nicht. Das ist ja erst 300 und schieß mich tot entstanden. Ich kann mir die Zahl immer nicht so merken, dass man das mal zusammengetragen hat. Aber damals gab es einzelne Schriften. Ich glaube, die älteste Schrift ist meiner Überzeugung nach Markus gewesen. Das Evangelium lag schon vor. Und alles andere waren Briefe, die sie bekommen haben von Petrus und von anderen Aposteln. Und die wurden verlesen. Und die Zeitzeugen berichteten, Zeugnis haben, was denn so los ist. So lief das damals. Und Paulus hat Briefe geschrieben, um sie zu ermutigen und zu stärken und um ihnen klar zu sagen, wie Gott denkt. Wir haben heute das ganze Neue Testament. Was für ein Schatz. Was für ein Reichtum. Und wir lesen, sie hörten auf Gottes Wort, denn als wir euch, schreibt Paulus weiter, die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben. Ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn. So habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude aufgenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Paulus hat in der Gemeinde gepredigt und sie haben es als Gottes Wort angenommen und verstanden. Die Predigt aus dem Wort hat Glauben geweckt. Der Heilige Geist hat Begleitzeichen geschickt. Etliche Wunder sind geschehen, um zu bestätigen, ja, das stimmt. Und sie haben angefangen, so zu leben, wie Jesus Christus es sich vorstellt. Von Anfang an war die Mitte des gottesdienstlichsten Lebens die Predigt aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Mitte einer Gemeinde. Die Bibel selbst, Jesus Christus als das Haupt und das, was er uns hinterlegt hat in der Bibel, im Neuen Testament, ist die Mitte der lebendigen Gemeinde in Thessaloniki. Wir sehen ja diese drei Kennzeichen. Ne? Wir sehen die Predigt. Klar, es wurde aus dem Wort Gottes gepredigt. Wie man predigt, ob man eine Auslegungspredigt hält, eine Themenpredigt hält oder wie auch immer, ist völlig zweitrangig. Entscheidend ist, dass das Wort Gottes den Menschen gesagt wird und dass es vermittelt durch den Heiligen Geist ins Herz der Menschen gelangen kann. Dann gab es oft Begleitzeichen, bestätigende Zeichen. Ich wünsche mir heute diese Zeichen viel mehr. Wir haben sie viel zu wenig in unserer Zeit. Und ich freue mich, dass wir hier Gottesdienste feiern, auch Abendmahl feiern, wo Leute erzählen, ich habe die Kraft Gottes erlebt. Und das sind doch die Zeichen, die wir brauchen. Ich habe die Kraft Gottes erlebt, die Dynamis Gottes. Und die Thessalonicher brauchten Vorbilder. Paulus war ihnen Vorbild. Und sie haben geguckt, wie lebt er, wie glaubt er, was macht das mit seinem Leben? Und wie können wir das umsetzen? Sucht euch Vorbilder, vor allem die junge Generation. Sucht euch Vorbilder, gestandene Mütter und Väter im Glauben. Besucht sie und lasst euch erzählen, wie sie ihr Glauben gelebt haben. Nicht? Eine Sternstunde meines Besuches hier in dieser Gemeinde, das darf ich mal so sagen, war vor einigen Monaten mal gewesen, als ich unsere Erna besucht habe. Erna ist eines unserer ältesten Gemeindeglieder hier. Und sie erzählte mir aus ihrem Leben und das hat mir so gut getan. Leute, und wenn man in der Kriegszeit, in der Zeit, wo man flüchten muss und so weiter, seinen Glauben bewahrt hat und wie Gott das gelenkt und geleitet hat, wie sie dann ihren Mann wiedergefunden hat und so weiter und so weiter. Hey Leute, das sind Geschichten. Wir gehen nachher nach Hause und sagen, unser Gott ist so groß. Unser Gott ist so groß. Hört euch solche Geschichten mal an. Und wir haben viele unserer älteren Geschwister hier. Lasst euch diese Geschichten erzählen. Und Gott ist derselbe geblieben wie damals. Ja? Wir brauchen Vorbilder im Leben, die ihren Glauben gelebt haben und die ihren Glauben leben, wo wir sagen können, so wie die oder so wie der, so möchte ich es auch. Ja. Und dann sehen wir bei Paulus Leben und Lehre spiegeln bei ihm die Kraft Gottes wider. Und so sind sie zum Glauben gekommen und so haben sie als Viertes dann auch gelernt, Jesus Christus nachzufolgen. Das ist der vierte Akzent lebendigen Glaubens. Auf diese Weise wurdet ihr, schreibt Paulus, für alle Christen in Griechenland zum Vorbild. Wow. Die kleine Gemeinde in Farmsen wird zum Vorbild für die Christen hier in Hamburg. Hey, cool. Aber es gibt durchaus Gemeinden, wo ich sagen kann, das ist vorbildlich, die wirklich zum Vorbild geworden sind, die Stadtgespräch wurden und sind. Das gibt es auch heute noch. Und ich finde das gut. Guckt euch das an, das Why Not ist Stadtgespräch in Hamburg. Und die Christen, die es leiten, sind bekannt und sind Vorbilder. Auch wenn in ihrem Leben vielleicht nicht alles vorbildlich läuft. Aber was sie mit Jesus erleben und wie sie mit ihm leben, das ist schon vorbildlich. Ja? Und ich könnte viele andere Beispiele nennen. Das Ergebnis lebendigen Glaubens im Leben der Thessalonicher war, dass sie sich von Gott verändern ließen. Sie folgten der Botschaft des Evangeliums, sie folgten dem Boten persönlich, sie wurden deren Nachahmer, sie traten ein in die Jüngerschaft und in der Jüngerschaft sind sie gereift im Leben und im Dienst. Leute, wir brauchen viel mehr Jüngerschaft in den Gemeinden. Wir werden am Mittwoch nachdenken über Zukunftswerkstatt Gemeinde und ich werde da einen Bereich nennen und ein Bereich ist nun mal Jüngerschaft. Die Bibel zu kennen, um Jesus Christus nachzufolgen. Hauskreise, kleine Jüngerschaftsgruppen. Und ich wünsche mir das, dass das entsteht auch bei uns in der Gemeinde, dass wir in der Jüngerschaft wachsen. Ich glaube, das ist so eine kleine Achillesferse, die wir hier haben. Das wünsche ich mir, auch gerade in der jungen Generation. Ich wünsche mir das, dass ihr den Mut findet, einmal das Daddeln am Computer zu lassen, einen Abend zu sagen, und heute mache ich Jüngerschaftsschulung. Wäre irgendwie cool. Ja? Aber es dient uns im Leben. Wir kommen damit viel weiter als mit dem Daddeln. Viel weiter. Paul Temblin hat einmal gesagt, die Entscheidung der Thessalonicher, die Botschaft anzunehmen, führte zu Leiden und zu Verfolgung. Das war damals so. Die Feinde des Evangeliums waren zu allem bereit, um das Leben der Gläubigen unangenehm zu machen. Trotzdem haben die Thessalonicher nicht negativ, sondern positiv reagiert. Weil der Heilige Geist in ihnen wohnte, konnten sie mit Leid fertig werden und fröhlich werden. Es ist oft so, dass leidende Gläubige mehr Freude haben, als wenn es allen gut geht. Unsere Freude soll nicht von Umständen abhängig sein, sondern von unserer Beziehung zum Herrn. Tolles Zitat, ne? Tolles Zitat. Menschen, die Jesus wirklich vom Herzen her nachfolgen, werden dann tun, was Jesus sagt. Und sie werden anderen zu Vorbildern werden. Vorbild heißt ja nichts anderes als, ich schau mal, wie der oder die das gemacht hat. So schlecht war das gar nicht. Ich kann davon was lernen. Vorbilder sollen wir kapieren, niemals kopieren. Ganz wichtig, Vorbilder sollen wir kapieren, aber niemals kopieren. Ich bin nie eine billige zweite Nummer von irgendjemandem. Das kann man bei Fußballstars machen. Ich fühle mich wie Marco Reus, ne? Und so, mein großes Idol. Was für ein Blödsinn eigentlich. Ne? Es gibt nur einen, nicht zwei. So, und im Christentum ist das nicht anders in der Gemeinde. Lernen wir von den Menschen. Kapieren wir, wie Glauben funktioniert. Und noch was, es hat sich herumgesprochen in der damaligen Welt, finde ich spannend. Also haben die Menschen ja über Gemeinde in Thessalonich positiv geredet. Klar, die Juden fanden es nicht witzig, die haben sie verfolgt, die haben auch ein bisschen was rumgestänkert da, das ist nun mal so. Aber der Otto Normalverbraucher in Thessaloniki und auch die Christen im Umfeld haben gesagt, coole Gemeinde, positives Zeugnis nach außen. Ja, positives Zeugnis aus. Und wenn ich ein positives Zeugnis nach außen bekomme, dann muss ich hier irgendwie auch in der Stadt präsent gewesen sein. Waren sie auch, ziemlich sicher. Und dann letztes dazu, das ist nämlich das, was das ergänzt, das ist der Missionseifer. Ich möchte, dass das Evangelium weitergegeben wird. Sie wollten, dass die gute Botschaft, die sie selber gepackt haben, dass die weitergegeben wird, dass sie Beine bekommt. Und dazu lesen wir dann, nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von euren Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts zu sagen. Sie berichteten von ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um dem wahren, lebendigen Gott zu dienen und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet, Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Das damalige Griechenland wusste Bescheid, was in Thessaloniki geschehen war. Da ist eine Gemeinde, die zum lebendigen Glauben gekommen war. Und sie haben sich verkaufen können. Ja, sie haben sich nach außen darstellen können. Sie waren nicht ein exklusiver Club nur für sich. Mauer drumherum, Tür geschlossen, Zutritt verboten. Es gibt ja so Gemeinden, die verhalten sich so, ne? Mauer drumherum, Tür zu, Zutritt nur für Gleichgesinnte gestattet, die anderen mögen bitte draußen bleiben. Aber das war es damals nicht. Es war eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, die wollte die Menschen in ihrer Umgebung erreichen. Sie waren Stadtgespräch, sie waren landesweit bekannt. Ihnen war es wichtig, dass der Auftrag Jesu Christi, Macht zu Jüngern, umgesetzt wird. Und sie sind hingegangen. Sie haben gelehrt, sie haben die Menschen unterwiesen, sie haben sie getauft, sie haben sich um sie gekümmert, diakonisch, praktisch und in den Bereichen, wo die Menschen sie brauchten. Sie waren eine lebendige Gemeinde, weil sie ihren Missionsauftrag verstanden haben und in ihrem Umfeld umgesetzt haben. Und das ist auch das, was wir hier tun in Farmsen mit unserer Zukunftswerkstatt Gemeinde. Wir wollen unseren Missionsauftrag verstehen und wie können wir ihn hier in unserem Umfeld umsetzen? Das ist die Aufgabe. Wir wollen kein exklusiver Club bleiben, der für uns ist. Wir möchten, dass die Menschen die wunderbare Botschaft von Jesus Christus verstehen. Ja? Und dieses Zeugnis der Thessaloniker, diese lebendige Gemeinde, hat eben diese drei Ebenen. Sie haben sich bekehrt von den toten Göttern zu dem lebendigen Gott. Sie standen im Dienst für diesen lebendigen Gott und sie haben gewartet auf den wiederkommenden Herrn. Das ist die Perspektive. Dieses Thema wird uns noch an anderer Stelle auch beschäftigen. Aber die vollkommene Veränderung, weg vom Heidentum, hin ins Christentum und mit Begeisterung für Jesus unterwegs. Diese fünf Elemente sehe ich hier in diesem Gebet des Paulus. Fünf Akzente lebendigen Christseins: Glaube, Glaubensgewissheit, dem Wort Gottes Vertrauen, Nachfolge und Jüngerschaft und das Evangelium weitersagen. Und so entstand eine Gemeinde in Thessaloniki, die lebendig war und von der wir heute noch vieles lernen können. Amen.